Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Die Fußball-WM hat angefangen und es lässt auch uns bei Ab 21 nicht kalt, auch wenn Robbie Williams bei der Eröffnungsfeier uns den Mittelfinger gezeigt hat. Wir bleiben ganz ruhig und gucken uns die Leute an, die den Fußball so ein bisschen ermöglichen, möchte ich sagen. Die Fans auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Schiedsrichter. Johann Schwarz zum Beispiel ist Schiri hier in Berlin und sagt, er hätte mit dem Fußball eigentlich schon längst abgeschlossen, wenn da nicht das Schiritum wäre.
Es gibt natürlich Spiele, die Gefahrenpotenzial mit sich bringen. Vor dem Spiel, nach dem Spiel gibt es dann manchmal auch Situationen, die man einfach nicht miterleben möchte. Und dann geht man nach Hause und fragt sich, okay, warum tue ich mir das eigentlich an? Vor 5 Jahren war das, glaube ich, das letzte Mal, dass es wirklich richtig eskaliert ist. Da hat mir jemand mit einer Faust gegen den Oberkörper geboxt. Ja, das war schon so das Krasseste, was ich mitbekommen habe selbst.
Johann Schwarz, Schiri aus Berlin, erzählt uns, wie viel man damit verdienen kann, wenn man wie er in den eher unteren Ligen pfeift. Und wir sprechen mit meinem Kollegen Tommy Wheeler. Der ist, sehr zu seinem Leidwesen, sowohl Hertha BSC-Fan als auch Italien-Fan. Hertha, naja, ist nicht immer so erfolgreich in der Bundesliga und Italien ist bei der WM jetzt überhaupt nicht dabei. Er erklärt, wie er überhaupt dazu kam, als deutscher Italien-Fan zu sein. Ich bin übrigens Bayern-Fan. Aber gut, das tut jetzt hier nichts zur Sache. Dominik Schottner wünscht euch viel Spaß beim Ab 21 Podcast über Fußball. Fast ganz ohne Fußball.
Deutschlandfunk Nova.
Keine Ahnung, ob ihr es mitbekommen habt oder nicht, aber die Fußball-Weltmeisterschaft ist heute losgegangen und wir in Ab 21 richten heute den Blick auf die Leute, ohne die da niemand gegen den Ball treten würde. Die Fans auf der einen Seite und die Schiedsrichter auf der anderen Seite. Ich war 13 oder 14, da hatte ich so die Idee, ich will Schiri werden, habe selber Fußball gespielt damals, aber irgendwie hatte dieser Schiedsrichter so seinen ganz besonderen Reiz und dann bin ich eben Schiri geworden und bis zum ersten Spiel, wo ich eine rote Karte verteilen musste, ging auch alles glatt, aber bei dem Spiel, da hatte ich dann ehrlich gesagt die Hosen ganz schön voll. Ich war 14, die Spieler waren 16, das war eine Mannschaft auf der einen Seite, die bekannt dafür war, dass sie nicht so handzahm war, ging aber am Ende nochmal alles ganz gut aus. So glimpflich kommen Schiris nicht immer weg. Ein Psychologe aus Frankfurt hat vor ein paar Jahren mal so knapp 1000 Schiris befragt und hat herausgefunden, dass 2/3 von ihnen etwa schon mal Gewalt angedroht bekommen hat und 1/4 gut hat sogar schon mal Gewalt erlebt. Wie ist das heute im Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft 2018? Fragen wir doch einfach einen Schiedsrichter. Johann Schwarz, schön, dass du da bist.
Hallo.
Du bist 31, arbeitest beim Berliner Fußballbund als Öffentlichkeitsreferent und pfeifst nebenher noch Spiele. Seit wann bist du Schiri und warum bist du überhaupt Schiri geworden?
Das sind alles so Fragen, die man sich irgendwann mal im Laufe der Schiedsrichterkarriere stellen muss. Ich bin seit 11 Jahren jetzt Schiedsrichter oder seit 12 Jahren Schiedsrichter und die Frage, warum ich das geworden bin, die stelle ich mir in der Tat sehr oft.
Oh Gott, du zweifelst?
Nein, gar nicht, ich zweifle gar nicht, aber es gibt natürlich, wie du eben gesagt hast, Spiele, die Gefahrenpotenzial mit sich bringen. Vor dem Spiel, nach dem Spiel gibt es dann manchmal auch Situationen, die man einfach nicht miterleben möchte und dann geht man nach Hause und fragt sich, okay, warum tue ich mir das eigentlich an?
In welcher Liga pfeifst du?
Ich pfeife in der Landesliga als Schiedsrichter und bin Assistent in der Berlin-Liga. Das sind also die zwei höchsten Ligen in Berlin. Das hört sich erst nochmal so ein bisschen hochtrabend an. Deutschlandweit, das ist die 6. und 7. Liga, also das ist so tief verankert im Amateursport.
Aber es ist ja offensichtlich schon eine Liga, wo es einen Assistenten, also früher sagte man Linienrichter gibt, weil das gibt es ja nicht in allen Ligen, ne? Vorgeschrieben zumindest nicht. Dann sind es oft irgendwelche Eltern oder Leute, die die Seite rauf und runter rennen und gar nicht mit dem Spiel so richtig mitkommen. Wie oft bist du im Einsatz?
Jedes Wochenende.
Ach so.
Also und da gibt es kein Pardon.
Auweia.
Es gibt Urlaub zwischendurch, es gibt die Winter- und Sommerpause, die immer kürzer wird. Und davon abgesehen ist es wirklich jedes Wochenende mindestens einmal.
Ich habe ja schon gesagt, ich war selber Schiri. Untergeordnete Rolle hat damals die Kohle gespielt. Ich glaube, es waren damals waren noch D-Mark-Zeiten. Ich habe irgendwie so 15 Mark oder sowas pro Spiel bekommen, plus 50 Pfennig für ein Kilometer Fahrgeld. Wie ist es jetzt inzwischen bei dir?
Ja, wir haben jetzt den Euro, das ist ein bisschen besser geworden, könnte man denken. Nein, das Geld spielt in der Tat keine große Rolle. Es ist natürlich immer wieder schön, am Monatsende dann doch vielleicht mal 100 Euro zu haben für die letzten 4 Wochen. Das steht aber nicht im Verhältnis zum Aufwand. Mhm. Und insofern vernachlässige ich das zwangsläufig. Ja.
Hast du denn selber schon mal Gewalt erlebt?
Durchaus, ja.
Ja,
ich musste eben an deine Geschichte denken. Denn in meiner Jugend, das erzählt mir meine Mutter zumindest, als sie mich auch damals zum Spiel gebracht hat, gab es wohl ein Spiel, wo wirklich dann der Großvater auf dem Feld stand und mit einem Regenschirm hinterhergekommen ist, weil ich auch einem Spieler eine rote Karte gegeben habe. Daran kann ich mich gar nicht mehr so gut erinnern, aber es war für meine Mutter natürlich ein Schock. Ihr kleiner Sohn steht da ganz alleine ohne Assistenten auf dem Spielfeld und auf einmal rennt da so ein Verrückter hinter ihm her.
Und sie war aber da und hat das gesehen?
Sie war da, sie hat mich machen lassen, es ist auch alles gut ausgegangen, aber sowas zieht sich natürlich bis in den Erwachsenenbereich. Und
hattest du sowas in letzter Zeit auch mal oder in den letzten Jahren mal?
Vor 5 Jahren war das, glaube ich, das letzte Mal, dass es wirklich richtig eskaliert ist. Da hat mir jemand mit einer Faust gegen den Oberkörper geboxt und ja, das war schon so das Krasseste, was ich mitbekommen habe selbst.
Das ist eigentlich ein Fall, wo man ein Spiel abbricht, ne?
Ja, jetzt, das ist eine offene Wunde. Ich habe es nämlich nicht gemacht, das Spiel abgebrochen.
Sondern?
Ich habe ihm nur die rote Karte gegeben und habe das Spiel weiterlaufen lassen und dafür habe ich im Nachhinein auch zumindest eine Verwarnung bekommen vom Ausschuss.
Vom Verband, ja.
Genau, weil sowas geht eigentlich gar nicht. Wenn körperliche Gewalt oder sagen wir mal ganz allgemein, wenn Gewalt gegenüber Schiedsrichtern ausgetragen wird, dann ist das ein zwingender Spielabbruch.
Hm. Hast du irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen, die du vor den Spielen durchgehst?
Ich denke, wir Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter bereiten uns sehr individuell auf die Spiele vor. Aber was wir alle gemeinsam haben, ist, dass wir gucken, wie stehen die in der Fairplay-Tabelle? Gab es im Hinspiel schon irgendwelche Vorkommnisse? Hatten die Teams generell schon mal irgendwie Trouble mit Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter? Ja, sowas, auf sowas achte ich schon und ich denke, das machen auch alle anderen.
Ihr seid ja immer im Team, ne? Zumindest in den Ligen, wo du da bist. Ihr fahrt zu dritt hin. Manchmal ist vielleicht auch noch ein Schiri-Beobachter dabei. Kannst du sagen, von wem mehr Aggression, hitzige Stimmung ausgeht? Von den Teams selber oder eher von den Fans?
Ich habe das Glück, dass ich in Brandenburg auch lange gepfiffen habe, bevor ich nach Berlin gekommen bin. Und in Brandenburg gibt es nicht so viele Fußballvereine wie in Berlin. Also da gibt es dann richtig, wie in Eisenhüttenstadt, ein Team, was ganz viele Fans anzieht. Da kommen dann vielleicht mal 100, 200 Leute. In Berlin ist es so, dass es vielleicht 10 sind, 15. Also es hält sich sehr an Grenzen und das Aggressionspotenzial, was von den Fans ausgeht, denke ich, ist dadurch auch ein bisschen geringer, weil es nicht mehr so eine Anonymität ist. Die Leute kennen sich größtenteils alle untereinander. Das verlagert sich mehr aufs Spielfeld. Also da sind es wirklich dann die Spieler, die gegenüber uns aggressiv werden.
Eher die Jüngeren oder eher die Älteren?
Ach, das ist ganz egal. Also ganz da gibt es, würde ich nicht sagen, dass ich das irgendwie einteilen kann, ein Jünger oder älter ist.
Was macht denn der Berliner Fußballverband, um der Gewalt möglicherweise vorzubeugen? Mhm. Gibt es irgendwelche Maßnahmen?
Genau, es gab ja vor 2, 3 Jahren so eine Gewaltspirale auch gegenüber Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter in Berlin. Und dann wurde sich hingesetzt und wurden verschiedene Konzepte ausgearbeitet. Und jetzt gibt es Präventionskurse. Es gibt auch Kurse für Spielerinnen und Spieler, die häufiger schon rote Karten bekommen haben aufgrund von Schiedsrichterbeleidigungen oder Gewalt gegenüber Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Und das ist was der Berliner Fußballverband anbietet. Kurse, um mit den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern auch, um zu den Leuten eine Beziehung aufzubauen.
Johann Schwarz, Schiedsrichter aus Berlin. Wir wollen gleich noch weitersprechen mit dir und zwar über dein Mitgefühl für deine hochbezahlten Kollegen bei der Fußball-Weltmeisterschaft und vor allem die neuen Techniken, die ihnen dabei helfen sollen, die richtigen Entscheidungen zu fällen.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Bei dieser Fußball-WM, die heute angefangen hat in Russland, wird zum ersten Mal der Videoassistent, der VAR, eingesetzt, um Schiris so ein bisschen zu entlasten. Aber Werden sie da so wirklich entlastet oder macht es die Fans am Ende nur noch wütender, wenn dabei rauskommt, dass der gar nicht so sehr hilfreich ist? Wollen wir drüber sprechen mit Johann Schwarz, Schiedsrichter aus Berlin. Johann, du pfeifst nicht bei der WM, sonst wärst du nicht hier, aber du pfeifst in einer relativ hohen Spielklasse in Berlin. Bist du manchmal neidisch auf deine Kollegen in der Bundesliga und bei der WM wegen des Videobeweises?
Absolut nicht.
Nein?
Nein.
Warum nicht?
Ich freue mich über jede Erneuerung und über jeden Fortschritt. Ich glaube auch, deswegen habe ich mir so ein bisschen den Fußball ausgesucht. Das fand ich so richtig schön alt noch. Also damals gab es noch, als wir angefangen haben, Knüppelfahnen, da war irgendwie ein Tuch dran. Heutzutage spielen wir schon mit Fahnen, die über Funksysteme funktionieren, auch in unseren Ligen. Das ist alles gut, aber es macht auch so ein bisschen den Sport kaputt, diesen ganzen Reiz. Dieses, war es jetzt im Tor, war es nicht im Tor, war das abseits oder nicht abseits? Ich finde es immer super, wenn man sich nach dem Spiel über Dinge streiten kann. Und dieser Reiz, der fällt irgendwie weg. Und das kann ich aus meiner Position als Amateurschiedsrichter sagen. Ich denke, wenn ich Profi-Schiedsrichter wäre, also in der ersten oder zweiten Liga pfeifen würde, würde ich das vielleicht doch anders sehen.
Aber glaubst du, das entlastet die? Oder es macht es eigentlich nur noch schwieriger, weil man, wie man an dem Beispiel vor kurzem mit Felix Zweier gesehen hat, dann das Land gefühlt eine Woche lang nur über diese eine Fehlentscheidung diskutiert?
Das hat natürlich auch ganz viel mit den Leuten zu tun, die sich den Sport angucken. Also wenn ich die Erwartungshaltung habe, jetzt kommt dieser Videobeweis und ich gehe davon aus, ab jetzt wird jede Entscheidung korrekt getroffen, dann kann ich davon nur enttäuscht werden, wie das halt mit Erwartungshaltung ist. Mhm. Wenn man aber sagt, okay, gut, das ist ein Instrument und Felix Zweier hat in dem Fall dieselben Aufnahmen gesehen wie wir und er bewertet sie einfach, dann muss man einfach damit rechnen, dass Felix Zweier vielleicht auch eine andere Wahrnehmung gehabt hat. Und das ist vollkommen in Ordnung so. Ich denke, wenn alle dem offen gegenüberstehen, dann kann sowas auch passieren, darf sowas auch passieren.
Ist vielleicht auch falsch verstandene Objektivität oder dass es sowas wie Objektivität überhaupt gibt. Ne?
Ganz
genau. Das ist wahrscheinlich liegt dem zugrunde. Du hast es gerade gesagt, wenn du guckst, wie guckst du? Als Schiri oder als Fan oder als früherer Fußballer selber?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube nämlich, dass wenn ich nicht Schiedsrichter wäre, würde mich Fußball gar nicht mehr so doll interessieren. Also wenn ich so durch die Medien gucke, dann wird der Fußball als sehr martialisch auch beschrieben. Wir haben den Angriff, den Sturm, die Verteidigung, den Kampf um die Tabellenspitze. Das ist alles sowas, was mich total abschrecken würde.
Sowas Militärisches irgendwie.
Ja, das ist so Kriegsjargon. Mhm. Und daran habe ich erstmal gar kein Interesse. Also gucke ich eher aus der Position des Schiedsrichters und freue mich wirklich über jedes Team, was gewinnt. Ich leide auch mit jedem Team, was verliert und freue mich aber meistens, wenn der Schiedsrichter nach dem Spiel nicht Gegenstand der Debatte ist.
Mhm. Welche Ambitionen hast du denn? Willst du noch weiter aufsteigen, Schiri-mäßig? Du bist 31, die Obergrenze in der Bundesliga ist 46. Ist noch zu schaffen?
Ja gut, danke für die Motivation. Ich werde es probieren. Nein, ganz realistisch glaube ich. Ich denke, es gehen vielleicht noch, ein paar Dinge gehen vielleicht noch, aber es ist schon auch in unserem Bereich absehbar, dass da eigentlich schon fast die Grenze erreicht ist. Also es gibt viele talentierte, hochtalentierte Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, die wesentlich jünger sind als ich. Und wie es auch im Profisport ist, die Jugend wird gefördert und das soll auch so sein. Ich freue mich, wenn ich noch 10 Jahre in dem Bereich pfeifen kann, wo ich bin und das ist super so.
Ich hatte früher als Spieler, hatten wir ganz oft die Schiris, die sich einen relativ geringen Aktionsradius rausgesucht haben, weil sie einfach einen fetten Bierbauch hatten. Die haben sich dann nur im Mittelkreis bewegt. Das hat irgendwie auch geklappt, weil die Spiele vom Anspruch her nicht so hoch waren, muss man sagen. Was muss man denn eigentlich machen, um aufzusteigen? Also wie oft wirst du dann beobachtet?
Das ist ganz unterschiedlich. Das hängt von den Ligen ab, in denen du dich selbst schon bewegst. Und je nachdem wirst du jedes dritte, jedes vierte Spiel beobachtet, manchmal auch nur jedes fünfte oder sechste. Du bekommst dann so eine Art Potenzialeinschätzung, du bekommst ein Ergebnis und eine Note. Und am Ende entscheidet die Note zusammen mit so ein paar anderen Faktoren noch, ja, ob du reif bist für die nächste Aufgabe, für die nächste Liga oder ob du in der Liga bleibst.
Und sowas wie Fitness?
Genau, ich komme gerade, was heißt gerade, wir hatten gestern unseren Fitnesstest im Jahn-Sportpark. Das muss jedes Jahr gemacht werden. Es muss jedes Jahr ein Regeltest abgeliefert werden. Das gibt schon ein paar Grundvoraussetzungen, genau.
Okay, und wie hältst du dich fit?
Ganz unterschiedlich. Ich habe jetzt letzte Woche mit dem Yoga angefangen. Das ist großartig.
Für Fußball auch? Für
ich finde schon irgendwie. Ja. Man ruht in sich, man bringt so eine gewisse Ausstrahlung auch mit sich. Das ist sowas, was für den Kopf auch ganz wichtig ist. Und dann natürlich laufen, jeden zweiten, dritten Tag laufen gehen, sich gut, gesund ernähren. Ja, das sind alles so Sachen, die vielleicht in unseren Ligen jetzt nicht so notwendig sind, aber die schon eine Rolle spielen auch.
Gut, aber du bist ja nicht nur Schiedsrichter. Du bist ja auch noch andere Dinge im
Leben. Ich bin auch noch Mensch.
Genau. Und das Yoga, kann ich mir vorstellen, kann auch so eine Ruhe bringen für so Gewaltsituationen vielleicht, ne? Oder eher nicht? Braucht man da eher Selbstverteidigungsskills im Zweifel?
Ja, das ist, glaube ich, individuell von Schiedsrichter zu Schiedsrichter unterschiedlich. Ich habe gemerkt, dass es mir gerade ganz viel bringt, um ja meinen Kopf irgendwie klar zu bekommen. Und ich denke auch, dass es mir in solchen Situationen helfen würde, wenn ich nochmal vor so einer Situation stehen würde.
Jetzt gerade hast du wahrscheinlich Pause?
Genau, am Wochenende ist der letzte Spieltag und dann, glaube ich, einen knappen Monat, anderthalb Monate und dann geht's weiter.
Und bereitest du dich irgendwie auf eine Saison besonders vor, dass du dir schon mal die Spiele anschaust und schaust, was haben die in der letzten Saison so an Karten bekommen oder auch nicht? Wie waren die so drauf?
Also ich bereite mich insofern vor, dass ich regelmäßig mir Videos angucke. Wir haben so ein kleines Portal oder so eine Dropbox, in dem wir uns Videos zuschicken gegenseitig und die gucke ich mir, glaube ich, an und mehr ist dann in der Sommerpause auch nicht. Also Sommerpause soll auch Sommerpause sein, gerade in unserem Bereich und dann geht es im August wieder los. Ja.
Also kannst du WM gucken?
Ja, könnte ich machen.
Oder hast du gar keinen Bock?
Naja, ich war jetzt schon ganz überrascht, dass es heute schon angefangen hat. Ich habe das total vergessen, aber ich gucke mir das gerne an, aber ich glaube, ich bin ein bisschen überfordert von dieser Flut an Spielen. Also ich glaube, ein Spiel, zwei Spiele in der Woche reichen mir und dann, wenn es dann in die Finalspiele geht, dann wird es, glaube ich, richtig interessant. Jetzt in der Vorrunde kann man, glaube ich, mal ein paar Spiele auslassen.
Johann Schwarz, Schiedsrichter aus Berlin, hat uns erzählt, wie viel Gewalt er erlebt hat, wie er sich auf die Saison vorbereitet und in welche Ligen er möglicherweise noch aufsteigen kann.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Ich muss ein kleines Geständnis ablegen, mit dem ich mir wahrscheinlich kaum Freunde machen werde. Ich bin Bayern München Fan. Was soll ich sagen? Ich komme von da, aus München. Das Gegenangebot meines Vaters war 1. FC Nürnberg, auch nicht so überzeugend. Und 1860 München, nee, da habe ich mich dann doch lieber für die Bayern entschieden. Und so bin ich, seitdem ich ungefähr 5 bin, in Bayern Rot unterwegs, vielen Beleidigungen zum Trotz. Jetzt bei der WM aber, da bin ich ehrlich für den Fußball. So richtig einfach nur schöner Fußball, das ist, worauf ich mich freue. Natürlich, wenn Deutschland gewinnt, freue ich mich auch irgendwie, aber das Gefühl für Schland ist ein anderes, als wie wenn Bayern in der Champions League oder eben in der Bundesliga spielt. Warum aber ist das eigentlich so? Wieso hat man so unterschiedliche Fangefühle bei einer Vereinsmannschaft und bei den Nationalmannschaften? Tommy Wheeler aus unserer Sportredaktion erklärt's.
Bei mir war es so, dass mein Großcousin ein großer Hertha-Fan war und ist. Und der hat mich, als ich 7 war, das erste Mal mitgenommen ins Berliner Olympiastadion. Mein Vater ist überhaupt kein Fußballfan, meine Mutter auch nicht. Also da gab es gar keine Beziehung zum Fußball, geschweige denn zu anderen Sportarten. Aber der war es, der hat mich mitgenommen zu Hertha. Und das war damals so, dass das Olympiastadion spärlich besetzt war. Ich kann mich an das Spiel erinnern, das war gegen Bayern München. Im November 78, 77 muss es gewesen sein. Die Hertha holt einen Punkt gegen eine Mannschaft, die damals auch nicht so stark war mit den Bayern. Mhm. Und dann hat es mir angetan, ab dem Moment war ich Hertha-Fan. Und danach kam dazu, dass 78 meine erste bewusste Fußball-Weltmeisterschaft in Argentinien war, die auch letztendlich durch den Großcousin mich an den Fernseher gebracht hat. Ich war bei ihm gewesen und kann mich erinnern an das Vorrundenspiel Frankreich gegen Ungarn. Völlig unbedeutend, beide waren schon ausgeschieden. Aber da habe ich das erste Mal eine Beziehung zu Weltmeisterschaften und zu Nationalmannschaften entwickelt.
Und zu welcher Nationalmannschaft hast du eine besondere Beziehung entwickelt?
Ja, das ist ganz skurril. Ich habe eine Beziehung zur italienischen Nationalmannschaft aus ganz vielen Gründen. Also ich war viel mit meinen Eltern an der Adriaküste früher. Und dann kam die Weltmeisterschaft 1982 in Spanien. Und da ist Italien Weltmeister geworden gegen Deutschland im Finale. Aber vorher gab es ein Spiel. Da saß ich zu Hause. Italien musste gewinnen gegen die übermächtigen Brasilianer. Und das haben die geschafft damals durch 3 Tore von Paolo Rossi. Und dieser Paolo Rossi und dieser Spielfilm, der hat mich so reingezogen in die Leidenschaft, mit Italien wirklich mitzufiebern, ist ein Wort, was ich normalerweise nicht mag, sage ich jetzt mal an der Stelle, dass ich ab dem Zeitpunkt, ab diesem Spiel 3-2 Italien gewonnen, ging ins Halbfinale, wurde später Weltmeister, voll mit der italienischen Nationalmannschaft verbunden war, mit der Squadra Azzurra, bis heute.
Also
übrigens, und ich bin sehr traurig, ja, dass die jetzt nicht dabei sind.
Ja, du weißt natürlich, worauf ich hinaus wollte. Die haben sich nicht qualifiziert. Großes Drama in Italien, auch für dich?
Ja, also es ist, glaube ich, nicht das größte Drama, was Italien momentan hat, wenn man sich mal wieder die politische Situation dort anschaut. Aber das kennen die Italiener ja aufgrund der vielen Regierungen, die sie hatten in den letzten Jahrzehnten. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich grundsätzlich was tun muss im italienischen Fußball, was die Nationalmannschaft betrifft. Man hatte ja vor kurzem mit Roberto Mancini einen neuen Nationaltrainer verpflichtet. Und ich denke, dass jetzt auf jeden Fall der Blick in die Zukunft geht. Und der nächste Schritt ist halt die Qualifikation für die Europameisterschaft. Da will man ganz klar dabei sein wieder.
Du hast gesagt, ein Wort, was du sonst nicht benutzt, mitfiebern, benutzt du bei der italienischen Nationalmannschaft. Gehst du dann auch zu Spielen und nimmst du vielleicht sogar eine Flagge mit oder ein Transparent, was du selber gestaltest?
Ich bin hier in Berlin, wenn die bei der Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft dabei waren, meistens mit italienischen Freunden halt irgendwo hingegangen, wo auch italienisches Fernsehen zu sehen ist. Das machen wir ab und zu, auch wenn es unbedeutende Länderspiele sind oder auch Clubspiele, weil es geht nämlich nicht nur so, dass es eine Neigung gibt zur italienischen Nationalmannschaft inzwischen, sondern auch darüber hinaus zu Clubs. Also Juventus Turin war immer einer meiner Lieblingsclubs. Das heißt, auch bei denen bin ich mit Begeisterung dabei und war ein wenig traurig, dass sie diesmal, sie hätten größere Chancen gehabt, relativ frühzeitig in der Champions League gescheitert sind. Nee, eine Fahne ins Gesicht malen, das überlasse ich immer noch meiner Tochter, wenn die das gerne möchte, ist nicht so meins. Das heißt ja auch gar nicht, dass ich der Italiener in dem Moment werde, sondern dass ich einfach ganz nah bei dieser Mannschaft bin, weil die mich damals so begeistert hat in diesem Spiel gegen Brasilien. Das ist bis heute geblieben. Und ich heißt für mich, ich bin immer bei der italienischen Nationalmannschaft, aber damit bin ich auch nicht ein Italiener. Und das sage ich auch allen Italienern, die ich treffe, dass es mir um den Fußball geht, den ich damals kennengelernt habe von Italien.
Du hast es dir jetzt halbbewusst ausgesucht, weil du wurdest, ich fasse mal zusammen, ein bisschen überrannt von der italienischen Leidenschaft und bist dir nicht mehr losgeworden, kann man auch nachvollziehen. Aber die meisten sind ja Fans oder fiebern mit den Ländern, aus denen sie kommen, oder? Das kann man sich nicht so richtig aussuchen.
Normalerweise so, aber ich sage mir auch immer, es ist ja auch ein Zufall, wo du geboren bist.
Ja.
Also ich hatte mal einen Freund, der war auch nicht Nationalmannschaftsfan, der ist hier aus Norddeutschland und der war großer Gladbach-Fan. Und der hat mir gesagt, du Thomas, weißt du, also Fußball-Weltmeisterschaften, Europameisterschaften interessieren mich eigentlich nur, wenn es um den Fußball an sich geht. Also wenn ich den schönen Fußball anschauen kann, das bedeutet aber für mich nicht, dass ich eine Beziehung zu dieser Nationalmannschaft haben muss.
Ja, kenne ich. Wenn Deutschland jetzt spielt, würde ich auch nie sagen, wir spielen oder wir haben gewonnen oder wir haben verloren, sondern immer Deutschland hat gespielt. Heißt ja nicht, dass man sich nicht trotzdem freuen kann, wenn es gut läuft. Aber diese Identifikation, habe ich so meine Probleme damit und das mag möglicherweise auch mit dem Geschichtsunterricht zusammenhängen. Gleich werden wir Tommy Wheeler nochmal weiterhören und zwar zur Frage, wie man sich seinen Verein eigentlich auswählt, hier in Ab 21.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Wie wird man eigentlich Fan, also Fußballfan, zum Beispiel vom BVB in Dortmund oder von Schalke 04? Die einen sagen, man wird da geboren und Schluss. Andere wiederum entscheiden sich aus freien Stücken, warum sonst hätte RB Leipzig überhaupt irgendwelche Fans. Bei meinem Kollegen Tommy Wheeler aus unserer Sportredaktion war es so ein bisschen eine Spezialsituation. Der ist in West-Berlin groß geworden, hat aber mit seinen Eltern immer in Italien Urlaub gemacht. Und deswegen hat er zwei Herzen in seiner Brust. Hertha, BSC auf der einen und Italien auf der anderen Seite, was nicht immer so eine ganz große Freude ist.
Also in der letzten Saison hat zweimal letztendlich mein Herz geblutet, weil die Leistungen so schlecht waren, sowohl von der italienischen Nationalmannschaft als auch von Hertha.
Ja.
Und ich hoffe natürlich jetzt, dass das besser wird im kommenden Sommer. Es macht für mich nicht einen direkten Unterschied, aber das ist natürlich so, ich bin Berliner, ich bin hier groß geworden und habe eine starke Identität zu Hertha BSC. Ich bin im Westteil der Stadt groß geworden, da gab es damals nur zwei Möglichkeiten, entweder TV. Hertha oder Tennis Borussia zu meiner Zeit. Später kam mal kurz Blau-Weiß 90 dazu, aber das war ja nur ein Jahresabenteuer in der ersten Liga. Der Ostteil hatte damals natürlich den ersten FC Union Berlin zu bieten und den Serienmeister Dynamo, aber das war ja erst nach der Wiedervereinigung dann für mich ein Thema, mich mit diesen Vereinen intensiver auseinanderzusetzen. Das ist letztendlich ja auch die Hertha, ein Verein aus der Gegend, wo ich groß geworden bin. Ich bin in Reinickendorf in Berlin groß geworden.
Hertha kommt Nordwesten?
Aus dem Wedding, ne, also gleich unmittelbar daneben der Arbeiterbezirk. Und ich kenne auch die alte Plumpe, also da, wo das Vereinsgelände früher war, wo dann später Neubauten entstanden sind. Hab da auch immer, ja, wenn ich da vorbeigehe, so eine Idee, wie das früher da gewesen sein muss. Weil das war halt ein Stadion mitten in der Stadt, umgeben, wie man es kennt aus England halt, von den großen Wohnblöcken. Und da muss richtig Atmosphäre gewesen sein damals in den 30er Jahren.
Du hattest diesen einen Freund von dir erwähnt, der aus Norddeutschland kommt und aber willentlich sich für Mönchengladbach entschieden hat. Gerade Mönchengladbach habe ich schon öfter beobachtet, dass Leute aus den unterschiedlichsten Ecken Deutschlands sich für diese Mannschaft entscheiden. Was sind Kriterien nach deiner Beobachtung, wieso man sich für einen Verein entscheidet, der nicht aus der unmittelbaren Umgebung kommt?
Also bei Borussia Mönchengladbach ist es, glaube ich, immer noch diese große Zeit mit Günter Netzer, die viele aus meinem Jahrgang, ich bin 1969, der Kollege, den ich hier angesprochen habe, der Freund, der ist, glaube ich, ungefähr derselbe Jahrgang. Also die haben das auch noch bewusst mitbekommen, diesen schönen Fußball der Gladbacher in den 70er Jahren, wo sie auch der große Konkurrent der Bayern waren. Das ist, glaube ich, ein Kriterium, sehr guter Fußball, warum Leute sich für einen Verein interessieren. Und auf der anderen Seite ist es aber auch das, wo du letztendlich groß wirst. Also ich kenne viele Leute aus Köln, für die ist es nur vorstellbar, Anhänger des ersten FC Köln zu sein. Die würden nie auf die Idee kommen, zur Fortuna zu gehen, die ja mittlerweile sich schon wieder ein bisschen nach oben gearbeitet hat.
Unterscheidet sich das Fansein von unterklassigen Mannschaften von hochklassigen oder höherklassigen Mannschaften? Du hast jetzt beides miterlebt, weil die Hertha war auch nicht immer in der ersten Liga. Wie war da deine Zuneigung zur Hertha anders als jetzt?
Ich bin mit denen durch dick und dünn damals gegangen. Die waren mal Mitte der 80er abgestiegen in die damalige dritte Liga. Das war mir völlig egal. Dann ging es halt auch in die kleinen Stadien hier in Berlin. Und so machen das, glaube ich, viele Fans. Also wenn du einmal mit dem Verein verbunden bist, dann gehst du wirklich auch runter bis in die Niederung und guckst dir alles an. Weil du hängst ja an diesem Verein und du kennst die Geschichte des Vereins, die mal eine bessere war. Hast die Hoffnung, dass es in Zukunft wieder besser werden könnte, wenn du mal unten bist. Also ich glaube, es ist ganz wichtig. Und was gar nichts mit dem Fußball zu tun hat, aber auch wieder mit Italien, was so eine richtige Identifikation zeigt, habe ich vor ein paar Jahren erlebt in Siena. In Siena gibt es das Palio, Reiterspiele, die gibt es seit dem 12. Jahrhundert. Und da sieht man, wie die Bezirke jeweils ein Pferd abstellen, die laufen dann dort auf dem großen Platz im Rondell und wie die verbunden sind mit ihrem Reiter und der Vorbereitung, den Kontraden, also die Bezirke treffen sich halt bei diesem Spektakel rundherum, machen ihre Feste, also wie stark eine Identifikation für einen Stadtteil sein kann, habe ich da so gespürt, wie ich es ja eigentlich noch nie gespürt habe.
Ja, deswegen gehen ja auch viele wieder zurück zu Teams aus eher unteren Ligen, wo Leute spielen, die man kennt, mit denen man sich vielleicht auch ganz normal unterhalten kann, wo der sogenannte echte Fußball zu Hause ist. Was heißt es heute, Fan zu sein? Und wie wird man das eigentlich? Verraten hat es uns Tommy Wheeler aus der Deutschlandfunk Nova Sportredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Stockach. Auf eine Spurensuche der besonderen Art haben sich in der Nacht zum heutigen Donnerstag Polizisten in Baden-Württemberg begeben. Eine Frau hatte zunächst ein auffälliges Fahrzeug gemeldet, wie die Beamten mitteilten. Bis die Polizisten kamen, war es aber wieder verschwunden. Sie verfolgten daraufhin Schleifspuren auf der Fahrbahn in der Nähe von Konstanz und stellten am Straßenrand mehrere kaputte Verkehrsschilder und Leitplanken fest. In Ludwigshafen entdeckten die Beamten den Verursacher. Ein 19-Jähriger hatte eine 20 Meter lange Fichte am Heck seines Wagens befestigt und hinter sich hergezogen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,6 Promille. Seinen Führerschein musste der Mann abgeben. Er gab an, auf dem Heimweg von einem Fest die Orientierung verloren zu haben. Den Baum habe er dabei zufällig im Wald gefunden.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr. Und auf deutschlandfunknova.de.